Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Ich freue mich auch. Hallo.
Gerade die große Premiere hier in Berlin. A Better Place. Nimm uns mal mit in die Geschichte, denn es ist eine ganz besondere Geschichte.
In einer fiktiven Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen hat der Bürgermeister mit einer Projektleiterin überlegt, den Knast aufzulösen. Also 300 Insassen des Knastes in Freiheit zu entlassen und in Arbeit, Therapie und Wohnen zu bringen, weil sie ein neues Konzept von Strafe oder Konsequenz für Straftaten ausprobieren wollen. Das ist der Beginn und es entfalten sich 8 wirklich sehr spannende und unter die Haut gehende Folgen, weil es anhand einzelner Probanden erzählt wird, die ganze Geschichte. Es geht um Opfer, es geht um Täter. Wie kümmern wir uns um die beschädigten Opfer? Wie sehr machen wir Täter monströs? Und wann kommen wir dazu, dass wir Menschen als Menschen betrachten? Worum es geht in der Serie, war für mich der Grund, was ich da mitgemacht habe, weil es um wirklich relevante Fragen geht, wie wollen wir als Gesellschaft leben? Und da traut sich die Serie ran. Und ich als ehemalige Sozialarbeiterin und aktuelle Sozialarbeiterin im Herzen eigentlich immer, das bin ich nie losgeworden. Ich bin ja im Grundberuf Sozialarbeiterin und Familientherapeutin und da springt mir das Herz aus der Bluse, wenn ich so ein Konzept angeboten kriege und die Einladung mitzumachen, kann ich gar nicht Nein sagen.
Erzähl uns doch ein bisschen mehr was über deine Rolle. Spielt sie Annike Hammerschmidt? Was ist die für ein Typ?
Ich bin in der Serie die Politikerin, die Justizministerin und damit kommt ja auch nochmal ein ganz anderer Aspekt in die Erzählung rein. So viele Perspektiven, aus denen diese Serie erzählt wird und ich bringe die der Politikerin mit rein, die natürlich eine eigene Karriere im Kopf hat, die aber auch ernsthaft will, dass etwas gelingt im Land NRW, wofür sie zuständig ist. Ich war sehr dagegen, dass man die Politiker immer so als, das sind ja alles, keine Ahnung, was sagen manche Leute, alle in einen Sack und dann triffst du immer den Richtigen oder so. Ich bin extrem gegen Politiker-Bashing, egal wie schwer egal wie schlecht sie sich darstellen. Das ist immer dialogisch, würde ich sagen. Insofern muss man sich das angucken, was für Motive haben Leute in die Politik zu gehen, wie gestalten sie das Land und was machen wir Wähler, wem geben wir unsere Stimme? Das ist gerade jetzt extrem wichtig, diese Frage.
Wichtiger denn je.
Ja, dass wir uns mit dem Kreuzchen bei demokratischen Parteien aufhalten.
Was muss so insgesamt eine Rolle haben, dass sie dich packt, dass du sagst, ja, die will ich unbedingt machen?
Das, was jetzt A Better Place mir angeboten hat. Und ich habe das erst noch abgelehnt, weil ich gesagt habe, ich bin ja keine richtige Schauspielerin, ich bin ja Komikerin. Und lass das mal eine richtig gute andere Schauspielerin machen. Und dann hat der Caster mich überredet und ich bin dem total dankbar, dass ich dann, ja, dass er gesagt hat, guck's dir bitte an und ja, es ist keine große Rolle, insofern, ich habe es mich getraut und habe mich sehr gefreut, Teil dieser großen Geschichte zu sein.
A Better Place, auf jeden Fall sehenswert, alle dann auch in der Mediathek. Du stammst ja aus Düsseldorf.
Genau.
Wir sind so kurz vorm Karneval, fängt schon an zu kribbeln.
Ja, bei mir kribbelt da eigentlich gar nichts und auch als Kind hat es irgendwie nicht so richtig gekribbelt, weil ich glaube, vielleicht ist der Grund der, dass ich ganzjährig Karnevalistin bin, wenn man es so nimmt. Also mir ist, ich denke, ganzjährig seltsam.
Und ja, ich finde in Köln, also Düsseldorf kann ich nicht so beurteilen, aber Köln ist eigentlich immer Karneval, egal ob man sich verkleidet oder nicht.
Ja, und das wird ja häufig benutzt, um sich über die Kölner lustig zu machen oder sie auch nicht ganz ernst zu nehmen. Und ich muss ehrlich sagen, dass in den Zeiten, die wir jetzt uns alle gerade gezimmert haben, in den letzten Jahrzehnten, haben wir alle dran gebaut, dass es so aussieht, wie es jetzt gerade aussieht. Dass die Menschen sich immer mehr zurückziehen und immer unfreundlicher werden. Und das kriegst du in Köln nicht durchgesetzt. In Köln sind die Leute gerne heiter, weil sie täglich merken, das ist ja wie Wasser trinken. Wenn ich aufhöre, Wasser zu trinken, dann sterbe ich. Wenn ich aufhöre, freundlich zu sein, dann muss ich ja sterben. Und zwar verfrüht. Und das ist in der DNA der Kölner. Und das ist damit gemeint, wenn man sagt, in Köln ist ganzjährig Karneval.
Und das sagt eine Düsseldorferin.
Das sagt eine Düsseldorferin. Genau.
Du hattest 2 große Brüder, die waren aber sehr viel älter.
Ich habe Gott sei Dank 2
Du, große ja, Brüder. Aber auch in deiner Kindheit.
Ja.
Und da hast du dich als Einzelkind gefühlt, weil die ja doch sehr viel älter waren? Oder warst du so das Nesthäkchen? Welche Stellung hattest du da so?
Das ist eine coole Frage, Marion, weil ich ja dauernd gesagt kriege, ja, dann warst du ja das Nesthäkchen. Wie schön. Das ist nicht zwingend für jeden ganz toll, Nesthäkchen zu sein. Und meine Brüder sind 6 und 8 Jahre älter. Ganz tolle Brüder. Also wirklich, ich habe es gut angetroffen mit diesen beiden. Aber sie waren halt wirklich weit entfernt. Und ich bin tatsächlich wie ein Einzelkind groß geworden, weil ich 10 Jahre alt war, als mein ältester Bruder ausgezogen ist. Und der andere war sehr orientiert zu seiner Freundin und in die Familie der Freundin. Und ich war da doch, ich war einzeln zu Hause.
Und du hast schon als Kind und dann eben auch als Jugendliche immer schon viel geschrieben und auch Tagebuch.
Mhm.
Hat dir das so ein bisschen auch geholfen, so Geschichten zu verarbeiten?
Ja, also meine Mutter hat viel falsch gemacht und sehr vieles richtig gemacht. Und eins, was sie richtig gemacht hat, war mir die Liebe zur Sprache zu vermitteln. Das war aber so organisch. Also das war jetzt kein Kraftakt.
Sie war Lehrerin.
Sie war Lehrerin. Aber ich glaube, auch als Schusterin hätte sie mir Liebe zur Sprache beigebracht. Also das war in ihrer DNA so drin, dass das der richtige Umgang mit Sprache war ihr immer ganz wichtig und ist auch Ausdruck, glaube ich, von Verbindung zur Welt. Also Sprache ist ja eben nicht, kann ich mich verständlich machen irgendwie oder nicht, sondern deswegen ist es ja so wichtig, dass alle Menschen, die zusammenleben, auch eine Sprache miteinander finden. Ja, ich habe ganz früh angefangen zu schreiben und an Formulierungen auch Spaß. Das ist für mich so wie Musik machen.
Hast du gerne Aufsätze geschrieben, auch in der Schule?
Ja, ja. Ich habe total gerne Aufsätze geschrieben und ich habe im Studium wahnsinnig gerne Praktikumsberichte geschrieben. Wenn alle rumgestöhnt haben, gesagt haben, jetzt muss ich noch den Praktikumsbericht schreiben. Ich war doch schon 3 Monate im Praktikum, jetzt muss ich das alles aufschreiben. Ich habe das wahnsinnig gern gemacht. Fast noch lieber als das Praktikum, wollte ich gerade sagen. Stimmt aber nicht.
Hast du als Kind so eher Mädchen mit Puppen gespielt oder Cowboy und Indianer?
Nee, ich habe mit Puppen gespielt. Und zwar habe ich grundsätzlich Alltag nachgespielt. Das war halt ein bisschen schwierig. Ich hatte so ein Schlummerle, das Schmollschlummerle, die Ulrike. Ulrike fand ich den schönsten Namen, frag mich nicht warum. Das Schmollschlummerle, das hatte so dicke Backen, sah sehr süß aus mit so einem Flunsch. Und die musste ich ja immer trösten, die war ja immer verzweifelt. Und das war immer die, wo ich gesagt habe, Ulrike, jetzt komm, ach Ulrike. Und so, und dann hatte ich die Steffi, fand ich auch einen tollen Namen, weiß ich nicht warum. Die sah ganz normal aus, das andere Schlummerle. Und wenn du die dann rechts und links an der Hand hattest, hingen die ja so runter. Mhm. Da musste ich drüber wegsehen. Also es gab ja auch Puppen, die waren fester. Die haben dann nicht so gehangen.
Nee, die haben geschlabbert.
Ja, die haben sehr geschlabbert. Da musste ich drüber wegsehen. Und mit denen rechts und links bin ich an den Esstisch. Da habe ich sie auf einen Stuhl hinter meinem Stuhl gesetzt und davor bin ich auf den Stuhl und das war dann mein Fahrersitz. Und dann habe ich sie mit dem Auto zur Schule gefahren und habe sie an der Schule ab dann und so weiter. Ich habe alles ganz genau nachgespielt, wie mein Vater oder wie Leute, die ich beobachte, die Autotür zuschlagen. Wie man dann vor dem Schultor steht, mit anderen Müttern diskutiert und wie dann das Kind, das du an der Hand hast, schon dich zieht, weil es nach Hause will. Das habe ich alles nachgespielt. Fand ich alles toll.
Und du hast den Puppen auch die Haare geschnitten?
Definitiv. Einmalig, muss man dazu leider sagen.
Ja, weil die ja nicht mehr nachwachsen. Da war ja nicht mehr viel zu machen.
Ja. Das ist bedauerlich, aber weil ja auch beim ersten Versuch häufig die Frisur nicht so gut gelingt. Das war mir zu dem Zeitpunkt nicht ganz klar.
Und du wolltest wirklich mal so Friseur machen, also beruflich?
Ich finde Friseurin und Friseur heute noch einen ganz tollen Beruf. Ich finde das so super, wenn du hässlich und abgefranst da reingehst und dann kommst du als schöner Mensch wieder raus.
Bestenfalls.
Ja, es gibt ja viele richtig gute Friseure und Friseurinnen. Und also,
aber auch das weißt du erst hinterher.
Das stimmt, das ist manchmal auch Versuch und Irrtum. Ja, Aber ich finde das toll. Ich finde das auch toll, wie die berechnen können, was deine aktuelle Haarfarbe jetzt für eine neue Mischung braucht, damit du nicht gelb wirst, nicht grün, was weiß ich, wie die dann mit Chemie rumhantieren. Das ist schon eine richtige Profession, das finde ich toll.
Und dennoch hast du dann aber was ganz anderes gemacht, das ist ja gerade schon erwähnt, nach dem Abi Sozialarbeit und Familientherapeutin, systemische. Sagst du uns ganz kurz, was das genau ist?
Systemische Familientherapie bezeichnet einfach nur, dass wir jede Gruppierung, mit der wir arbeiten, ob es Familie ist oder ein Arbeitsteam oder andere Gruppierungen, wo Menschen Bezüge zueinander haben, die verstehen wir als ein System, was aufeinander wirkt. Jeder einzelne Mensch wirkt auf den anderen. Das ist wie ein Mobile. Wenn du da ein Stück von wegnimmst, bewegt sich das ganze System. Es ist nicht, und deswegen schauen wir uns zum Beispiel die ganze Familie an, zumindest im Erstgespräch oder ersten drei Gesprächen, wenn es darum geht, dass ein Familienmitglied der große Störer ist. Häufig ist es ja so, dass angeblich ein Kind dringend Medikamente brauchen soll oder alles sehr in Ungleichgewicht bringt. Und wir systemische Familientherapeuten sagen, es ist etwas im Ungleichgewicht, im ganzen System. Und das ist der Symptomträger. Also an diesem Kind zeigt sich, dass es irgendetwas gibt, weswegen es nicht allen gut gehen kann. Und dann guckt man sich das an.
Das ist total spannend. Und hat dir das selber auch geholfen für dich, um deine eigene Vita zu verstehen, um deine eigene Familie zu verstehen?
Das hilft mir immer bei allem. Also das ist wirklich meine sichere Bank, auf die ich mich zurückziehen kann. Im wahrsten Sinne des Wortes, dass ich wirklich, wenn ich in Schieflage gerate, dann suche ich diese innere Bank auf, setze mich da drauf und schaue mir das wirklich genau an mit meiner Profession. Das hilft mir wahnsinnig. Ich kann mir in meinem Leben alle Hürden gut angucken, weil ich sehr gut ausgebildet worden bin beim IFS, bei dem Institut, wo ich gelernt habe. Und ich bin dankbar bis heute.
Du hattest eine sehr strenge Mama. Über deine Mama schreibst du ja auch in deinem Buch. Das ist ja auch ein Thema. Du konntest aber erst sehr spät so deinen Frieden mit dieser ganzen Geschichte, auch mit ihren Fehlern und so, schließen. Habt ihr miteinander gesprochen oder wie hast du das gemacht?
Das ist eine tolle Geschichte, finde ich, die mit meiner Mama und mir. Und die ist aber, glaube ich, auch beispielhaft oder könnte beispielhaft sein für konfliktreiche Mutter-Tochter-Beziehungen. Die sind ja wirklich voller Konfliktstoff. Und meine Mutter war 70 und ich war 30, als ich mit 30 gedacht habe, so, jetzt ändere ich mal die Fahrtrichtung und teile ihr mit, dass ab jetzt kann sie mich zu meiner Kindheit befragen. Ich bin die Expertin und nicht sie. Das ist ja häufig die verkehrte Richtung, die es einnimmt, dass die Eltern gerne sagen, ja, du warst ja immer so und so oder mit dir musste man ja immer das und das. Und du hast als deren Kind oft so ein Störgefühl und denkst, so hast du das erlebt. Ja gut, da kommst du halt gut bei weg, aber für mich war es anders. Meine Mutter hat damals, das unterscheidet sie von manch anderen Müttern, sie war so klug, sich in Bewegung zu setzen mit 70. Sie hat gespürt, ich verliere meine Tochter oder ich bewege mich jetzt nochmal. Und das ging darüber, dass wir nicht mehr groß unsere Krisen besprochen haben, sondern wir einfach neu angesetzt haben miteinander. Also das ist jetzt eine sehr, das würde die Sendung sprengen. Aber das ist eine wirklich beglückende Entwicklung, für die ich meiner Mutter sehr dankbar bin, dass sie all ihren Reichtum mir zur Verfügung gestellt hat, nachdem ich aber auch lang genug unter ihrem Reichtum oder ihrer inneren Armut, die sie ja auch hatte, gelitten habe. Meine beides, Mutter war von 1925. Ja? Also es kann gar nicht anders sein, als dass ich eine versehrte Frau zur Mutter hatte.
Kriegskind. Wann und wie hast du denn für dich so die Comedy jetzt mal rein privat entdeckt? Schon als Kind, als Jugendlicher hast du sowas gerne im Fernsehen geguckt? Gab es da so Vorbilder?
Das muss pränatal gewesen sein. Vielleicht bei der Zeugung durch meine Eltern. Da haben sich zwei Leute zusammengetan. Ich glaube, da fängt's an. Meine Mutter war eine sehr humorbegabte Frau. Gott sei Dank. Das war auch oft eine Rettung.
Wollte ich gerade sagen, also, das hilft ja viel.
Das ist wirklich, das kann ich dem ganzen Land nur wirklich als ernsthafte Heilungsmethode ans Herz legen, dass wenn wir uns verstricken, mach mal einen Scherz, biete dem anderen mal eine offene Tür an mit einem Scherz. Und das war mit meiner Mutter wirklich immer möglich. Mein Vater war auch, hat auch nicht Nein gesagt, wenn man ihm was Witziges angeboten hat. Und das ist Grundlage dafür, dass es nicht komplett misslingt.
Deshalb sagst du ja auch ganz oft, du nimmst Humor sehr ernst.
Ja, das ist wirklich, das ist tatsächlich so dringend wie Wasser trinken. Und alle, die ja jetzt so wahnsinnig gesundheits- und achtsamkeitsinteressiert sind, eigentlich müsste sich dieses Land viel mehr dafür interessieren, wie dringend Humor ist in unserem Miteinander.
Ein bisschen mehr vom Rheinland abgucken.
Ja, ich bin wirklich froh, dass ich da geboren bin. Das ist ja nicht mein Verdienst. Es hat mich dahin gebracht.
Empfindest du das eigentlich auch so wie ich? Ich bin Berlinerin, aber ich finde, dass die Rheinländer sehr viel mit uns Berlinern auch gemein haben. So Herz auf der Zunge, auch diese Art von Humor, dieses sehr ehrliche, aber schon auch diese Leichtigkeit. Findest du das auch? Empfindest du das?
Also das passiert mir wirklich oft bei den Berliner Taxifahrern, auf die ja viel geschimpft wird. Und ich hab wirklich noch nie einen Berliner Taxifahrer erlebt, mit dem ich mich nicht köstlich amüsiert habe, weil ich das sehr mag. Wenn er sagt, naja, mehr hatten wir nicht. Ist das jetzt alles oder haben sie noch was? Oder keine Ahnung. Also dieses, da komme ich super mit zurecht. Mhm. Aber auch als Schwester, kleine Schwester von zwei Brüdern vielleicht.
Genau. Naja, und viele, die sagen, die Berliner seien unfreundlich. Da frage ich immer, hast du überhaupt einen Berliner getroffen in Berlin?
Das ja, genau. Ja, war das wirklich ein Berliner?
Ja, genau. Mhm. 1990, wir müssen mal ein bisschen chronologisch, weil es gibt so viel, was du gemacht hast. 1990 hast du die Comedy dann für dich tatsächlich beruflich auch entdeckt.
92.
Ja. Okay, na du weißt das natürlich besser. Jedenfalls 92, genau. Auf dieser Karnevalssitzung, wo du deine Figur
Annemie Hülchrath,
genau. Die ja dann wirklich auch zimmerfrei und so bestückt hat. Ich hab es geliebt. Ich habe zimmerfrei geliebt und ich habe deine Figur geliebt.
Ja, ich habe die auch sehr geliebt. Ja. Eigentlich immer. Ja, weil die war ja auch so dem Leben abgeguckt. Also diese Karnevalssitzung war ja mehr so Karneval von unten. Das haben wir so studentisch miteinander überlegt und haben gesagt, so, das ist unser nächstes Projekt. Dann haben wir eine Karnevalssitzung erfunden und da habe ich gesagt, mache ich diese Annemie Hülchrath, die im Fenster hängt und das ganze Geschehen kommentiert, die Leute im Saal anquatscht und auch auf der Bühne sagt, haben Sie das jetzt verstanden? Was war das denn für ein Blödsinn? Und die einen schwulen Hund hat und verheiratet ist mit Walter und so weiter. Und das hat sich dann auch immer weiterentwickelt in meinem Kopf ja auch.
Ne? Ja, und da gibt es ja aber auch eine, glaube ich, reale Vorlage, ne, die du da hattest.
Es gibt für Frauentypen wie Annemie Hülchrath wahnsinnig viele Vorlagen. in vielen Mietshäusern oder Vorgärten oder... Ja, also ich glaube, deswegen wird diese Figur auch so gemocht, weil jeder irgendeine Annemie Hülchrath kennt. Und das ist tatsächlich nicht nur im Rheinland so, sondern wenn ich in Berlin bin oder als ich die noch gespielt habe, wenn ich in Berlin war oder wo auch immer in Süddeutschland, die Leute haben wirklich extrem auf mich und diese Figur reagiert.
Ja, weil die wirklich aus dem Leben gegriffen ist. Jeder kennt so eine.
Ja. Sie ist so menschenfreundlich, hat nichts Gehässiges und denkt manchmal sehr schräg. Und das ist einfach, das macht es den Leuten nicht schwer, sie zu mögen, glaube ich.
Das bist ja ein bisschen du selbst auch, ne?
Ja, ich bemühe mich um Menschenfreundlichkeit, ja.
Was natürlich auch der Knaller war und was man immer mit deinem Namen noch in Verbindung bringt, das ist die Schillerstraße.
Ja.
Das war ja eine Impro-Show und die war wirklich genauso improvisiert, wie es rüberkam, ne?
Ja, genau.
Mhm. Also ihr wusstet vorher nicht, was passiert?
Nein, wir wussten nicht. Wir wussten irgendwie, heute geht es darum, ihr streicht zu dritt eine Wand. Fand ich jetzt inhaltlich oft sehr dürftig, aber so war es halt von den Machern gedacht. aber die Handlung wurde ja auch bestimmt dadurch, dass wir einen Knopf im Ohr hatten und dann gesagt bekamen, du hast jetzt folgendes Problem oder so. Mhm. Und das finde ich bis heute ein großartiges Konzept. Ist einfach super.
Ja, und vor allen Dingen muss man auch relativ mutig sein, um sich da reinzubegeben. Ich kenne nämlich viele Comedians, die das nie und never machen würden, weil die sagen, die haben das so präzise alles vorbereitet, ihre gesamte Show. Mhm. Die würden sterben in so einer Impro-Geschichte.
Ja, deswegen bin ich häufig auch gar kein Comedy-Fan. Weil diese präzise Vorbereitung und dieses wow, da hat er aber einen guten Gag gemacht oder da hat der Autor aber einen guten Gag gefunden oder sowas. Ich bin wirklich als Komikerin total dem Moment verhaftet. Ich kann das gar nicht anders. Also das sind, glaube ich, auch verschiedene Professionen.
Ja.
Ich kann das nicht gut und fühle mich dabei nicht richtig wohl und schöpfe auch nicht aus, was ich eigentlich möchte, wenn ich dauernd gute Texte vortrage. Es gibt ganz tolle Autoren, und es gibt wunderbare Gags, die Leute bauen und so weiter. Aber das ist für mich wirklich Ingenieurswesen und ich brauche immer den Moment. Und es fällt mir nicht schwer zu sagen, naja, dann geht's halt schief. Das ist dann auch schon wieder lustig. Ich finde es wirklich wahnsinnig witzig, wenn ein Plan nicht in Erfüllung geht. Das finde ich unfassbar komisch. Darunter leiden wir ja alle. Wenn wir uns was vornehmen, dann hauen wir uns richtig rein und dann geht das schief. Das ist doch saulustig.
Ja, meistens kommt es ja sowieso immer anders, als man denkt. Das ist
genau.
Sache mit dem Plan.
Ja, genau. Ja. Und das Konzept, mit Wut darauf zu reagieren, ist ja grundsätzlich frustral. Also reagiert man doch besser heiter darauf, wenn Pläne nicht aufgehen.
Du hast wirklich viel gemacht, auch so in allen Richtungen. Was würdest du denn selber für dich so als beruflichen Durchbruch, ist ein doofes Wort, aber so, wo du sagen würdest, ja, damit bin ich jetzt irgendwie auch angekommen bei dem, was ich machen wollte. Weil du hattest ja immer noch als Familientherapeutin dein zweites Standbein sozusagen. Mhm. Das hast du dann irgendwann zwar pausiert, jetzt bist du ja wieder sehr aktiv. Aber so gerade in der Comedy, was würdest du sagen? War das die Schillerstraße?
Das hatte ich natürlich öfter, aber das sind immer Momentaufnahmen. Ja. Und das bedeutet nicht, dass du in einem Jahr nicht denkst, oh, ich bin komplett falsch hier. Jetzt muss ich nochmal neu überlegen, wo gehöre ich denn jetzt hin? Oder muss ich denn jetzt mal aufhören? Es ist ja nicht immer die Lösung, dass man etwas weitermacht. Mhm. Manchmal muss man es auch schon aufhören, bevor man weiß, was dann kommt. Das muss man sich trauen. Man muss dann irgendwie denken, ja, ich komme schon irgendwie klar. Oder man muss erfindungsreich sein, glaube ich, in diesem Leben. Auch immer mit so Wellenbewegungen zurechtkommen, wie es ist. Mit großem Erfolg, mit mittlerem Erfolg, mit Stille. Aber ich kann mir anders gar nicht mein Leben vorstellen, weil das für mich tatsächlich auch real so ist.
Du hast gesagt, du hattest viele Mentoren, von denen du auch wirklich knallhart lernen musstest, was auch sehr tough teilweise war.
Ja.
Was zum Beispiel hast du von denen gelernt?
Wenn eine Aufgabe auf meinem Weg auftaucht, kneif nicht. Mhm. Guck sie dir an, übernimm Verantwortung, krempel die Ärmel hoch und geh ran. Hau nicht ab. Und das ist, glaube ich, die Qualität überhaupt, die man zu lernen hat im Leben.
Und irgendeiner hat, glaube ich, auch mal gesagt, geh nicht nur nach dem Bauchgefühl, sondern benutze auch deinen Kopf.
Ja, das hat genau. Also Emotionen sind natürlich wahnsinnig wichtig. Und wenn man sie übergeht, wenn man sie ignoriert, werden sie immer lauter und manifester. Und dann treiben sie ihr Unwesen. Man muss schon schauen, wo willst du hin, lieber Bauch? Ja, und was meldest du gerade an für ein Unwohlsein?
Die Balance ist ganz gut.
Die Balance ist sehr wichtig, aber wir stellen sie her mit einem klaren Verstand und nicht nur mit, ich fühle das jetzt so und mein Gefühl hat recht. Mhm. Gefühle haben nicht recht. Ja? Gefühle weisen auf etwas hin und dann muss man sich ganz schnell wieder um die Realität kümmern. Was ist denn wirklich vorgefallen und was folgt daraus? Und das habe ich, diesen Realitätsbezug mit Ernstnehmen der Emotionalität habe ich gelernt und das fundiert mich bis heute.
Mhm. Du hast ganz viele Formate gemacht. Es gab unter anderem eins, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ich glaube, das war insgesamt gar nicht so erfolgreich. Und zwar zusammen mit Annette Frier. Wir müssen reden.
Ja.
Fand ich großartig.
Ja, das war toll.
Mhm. Aber aus irgendeinem Grunde ist das, glaube ich, nicht so durch die Decke gegangen. Vielleicht war es noch zu früh, keine Ahnung.
Also da sprichst du schon ein Problem an. Ich finde das so absurd, dass die Sender sich nur noch danach ausrichten, dass etwas durch die Decke geht und nichts von den erfolgreichen Formaten, die wir in den 70ern, 80ern, was weiß ich, hatten, ist sofort durch die Decke gegangen, weil sowas gar nicht geht. Ich wüsste gar nicht, wie stellt man das denn her? Also man kann eine riesen Presseaktion machen vorher, also eine Öffentlichkeitsaktion machen vorher und sagen so, Leute, an dem Datum, da müsst ihr alle und so weiter, dann sind bei der ersten Ausstrahlung alle dabei, danach reduziert sich das.
Ja, genau.
Also, man muss einfach längeren Atem beweisen und den Menschen auch was anbieten und sie damit vertraut machen. Das geht nicht mit Senden, Zahlen angucken, absetzen. Das ist absolut absurd.
Deshalb war ja die Schillerstraße auch sehr mutig, denn sowas gab es ja in der Form vorher noch nicht
in
Deutschland.
Ja. Die Schillerstraße hat allerdings sehr schnell sehr gut funktioniert, weil da kam alles zusammen. Das war ein tolles Konzept und die Leute haben sofort verstanden und
ihr war toll, das Team war toll.
Genau, das war wirklich super. Aber das ist ein Glücksfall, der auf gar keinen Fall selbstverständlich ist.
Und auch nicht berechtigt.
Muss man einfach den ZuschauerInnen etwas anbieten und sagen, wir zeigen euch das länger und wir haben Zeit. Und keine Ahnung, nach einem halben Jahr könnt ihr uns sagen, nee, kannst jetzt wirklich aufhören. Aber dann haben ja die meisten Sender schon aufgegeben.
Das und das mit Annette fand ich großartig.
Ja, weil war toll.
Ihr habt einfach so geredet, ja, wie beim Kölsch oder wie man eben so redet unter Freundinnen.
Ja, mit pro Folge ein Thema, ja. Das war super. Bastian Pastewka war da, Til Schweiger ist mit dem Kopf in die Nudeln gefallen. Das war ein großer Spaß. Das ist jetzt 20 Jahre her. Also, ich konsumiere journalistische Arbeit und dann habe ich öfter mal gedacht, mir fehlt jetzt dieser Aspekt. Oder aus meiner Praxis kenne ich das noch unter dem Aspekt. Oder ich würde jetzt gerne mal die und die Frage stellen und so. Ja, wenn ich alles, was ich so lese über Wokeness, politische Entwicklung, international, national und so weiter. Und dann habe ich einfach irgendwann angefangen, das selber aufzuschreiben, weil ich halt immer schon schreibe. Und dann hat ein Verlag mich gefragt, ob ich Lust hätte, daraus ein Buch zu machen. Und dann habe ich gesagt, oh ja, sehr gerne. Und dann ging das alles seinen Gang. Und dann habe ich beim DTV mein Buch veröffentlicht.
Wo war ich stehen geblieben? War ja zunächst erstmal nur dein erster Satz.
Genau, das hat die Verlegerin mit der Lektorin, die sind beide zu mir nach Köln gekommen zu Besuch und dann haben wir darüber gesprochen und dann haben die gesagt, du, dein erster Satz ist auch gleich der Titel. Wo war ich stehen geblieben? Eigentlich beschreibt es auch ganz gut das Buch, weil das Buch die ganze Zeit, Buch denke ich dauernd nach, frag mich bekloppte Sachen. Also es wird auch sehr lustig zwischendurch, weil ich immer Pause machen mit albern werden. Und dann denke ich aber weiter nach. Das ist eigentlich so ganz, das ist so mein Dasein.
Ja, du stellst sehr viele Fragen und es regt im Grunde genommen tatsächlich auch an, sich selber Fragen zu stellen. Das sind gar nicht mal die Antworten, die da drin sind, sondern wirklich die Fragen.
Ja.
Und du hast das Ganze alphabetisch aufbereitet.
Ja, begrifflich. Ne? Ja. Also das geht nicht von A bis Z. Also das Inhaltsverzeichnis ist natürlich aufgeschrieben von A bis Z. Aber ich habe meine Überlegungen aufgeschrieben und dann die Kapitel sind einfach der Ordnung halber, der Orientierung halber, heißen die W wie Wokeness, A wie Achtsamkeit, H wie Hummel.
Oder C wie Cordula. Und dann schreibst du, dass du den Namen hast. Warum eigentlich? Ich finde den nämlich im Gegensatz zu dir. Ich kenne keine Cordula außer dir.
Das ist ja toll, aber denk mal nach, warum.
Ich finde den tatsächlich gar nicht so schlecht, aber vielleicht ist man selber immer kritischer mit seinen eigenen Namen, ich weiß es nicht. Was findest du denn so doof an dem Namen?
Ich kann andere Namen auch ganz schlimm finden.
Mhm. Also, aber was findest du denn so doof an dem
Cordula?
Namen?
Cordula?
Ja.
Das ist ja Cordula.
Zu hart oder was?
Ja, ich finde, da ist kein I drin, kein
das
E.
Das stimmt.
Also Cordula.
Wie wurdest denn du genannt in der Schule?
Ja, eben. Da haben sie, glaube ich, bis zum Abi drüber gerätselt. Wie sollen wir die denn jetzt nennen?
Cordi.
Ja, Cordula.
Cordi.
Cordi, ja klar. Cordi. Ja. Mein Vater hat immer Colli gesagt. Also dieser Name hat viele Leute, glaube ich, vor große Rätsel gestellt. Allein schon wegen der Anstrengung, einen Spitznamen zu finden.
Wie hättest du denn lieber geheißen?
Oh, Viola.
Weil das
Viola
so weich ist.
Leute, da bin ich aber, keine Ahnung, viele Leute gucken mich entsetzt an. Was? Viola? Und ich sage immer nur, Viola. Oh, Viola. Ich finde, das klingt wirklich wie ein ganzes Orchesterstück. Viola. Ja, als Kind fand ich Viola toll. Und es hat sich nie geändert. Das ist auch komisch, oder?
Ja, bei Viola hast du eigentlich auch wenig Möglichkeiten, eine Abkürzung zu finden.
Vio.
Vio, ja.
Oh, ja. Auch schön. Ich finde alles cool, aber alles keine schön. Ahnung. Das ist eine Obsession, glaube ich, mittlerweile.
Du hast 3 Kapitel der Elternschaft gewidmet, also Eltern, Elternschaft und so. Was war dir daran besonders wichtig?
Weil für mich Elternschaft das Fundament von allem ist. Damit grundieren wir ja ganze Biografien, ne? Wie uns das gelingt, wie offen, wie versteckt wir sind.
Deshalb habe ich auch immer früher, wenn ich Männer kennengelernt habe, als erstes gefragt, hattest du eine glückliche Kindheit?
Ja, wobei das gar nicht ausschlaggebend ist. Ja. Denken, glaube ich, alle, es müsste eine glückliche Kindheit sein, sonst kann man kein aufgeklärter, glücklicher Erwachsener sein. Das stimmt nicht, weil das wäre auch schade für alle, die es nicht so gut angetroffen haben. Wichtig ist, und das ist der Unterschied, ob du dir etwas bewusst machst oder ob du im Reflex bleibst. Ob du dich zum Opfer erklärst oder ob du sagst, das ist mein Leben. Alles klar, Arme auf, ich nehme das so. Und daraus entwickle ich jetzt eine gute
auch.
Geschichte. Ich übernehme Verantwortung, genau. Und wenn man diese Entscheidung getroffen hat, dann hat man wirklich ein gutes Leben vor sich. Und wir sind nie geschützt davor, größere oder kleinere Blessuren zu bekommen in diesem Leben. Das gehört einfach dazu. Aber wenn wir Verantwortung übernehmen für unseren Weg, wie er bisher verlaufen ist und für den ich einschlage, dann sind wir auf gar keinen Fall zum Scheitern verurteilt.
Du hast auch ein Kapitel, das heißt Eltern am Handy, was dich irrsinnig nervt.
Ja, das nervt mich wirklich wahnsinnig. Und da muss ich auch keine Rücksicht auf irgendjemanden nehmen. Das ist einfach absurd. Wenn Menschen mit ihren Kindern unterwegs sind und die sitzen häufig im Kinderwagen und gucken einen Vater oder eine Mutter an, die aber hinterm Handy. Ich habe irgendwann mal gedacht, wahrscheinlich bei einer Obduktion deiner Mutter oder deines Vaters hast du ja gar keine Chance, das Gesicht nochmal wieder zu erkennen, wenn die dauernd mit ihrem Handy dran sind und sagen, ja, gleich, schön, ja. Das macht mich wahnsinnig. Dann kriegt doch keine Kinder. Es ist niemand gezwungen, dass er denkt, von ihm müsste es Nachkommenschaft geben. Das muss man ja auch mal klar machen. Ne? Mhm. Wir kriegen Kinder aus Eigennutz. Wir kriegen nicht Kinder, weil wir für Kinder was tun wollen. Das ist ja auf keinen Fall so. Wir kriegen Kinder, weil wir denken, cool, also von mir nochmal, das wär's. Das denken wir nicht bewusst, sondern das ist einfach Natur. Ja, Leben will leben, so ist das. Aber wenn du dich an diese Aufgabe rantraust, dann übernimm sie auch und dann verschwinde nicht in allem Möglichen, anstatt deinem Kind ernsthaft zu begegnen. Dazu gehört auch manchmal zu sagen, du bist jetzt nicht dran, warte bitte. Und dann habe ich aber zu sagen, ich bin gleich für dich da. Guck mal auf diese Uhr, wenn der Zeiger da ist, dann bin ich für dich da.
Hat dir bei der Erziehung deines eigenen Kindes dein Beruf auch geholfen? Also einmal der Comedian, aber den meinte ich jetzt nicht, sondern tatsächlich Familientherapeutin.
Total, ja. Ja, weil ich kenne mich halt schon beruflich mit Eskalation aus. Und Eskalation gibt es definitiv, wenn ein Kind hochdreht und dann dreht die Mama auch hoch und dann wird alles richtig, wird es immer lauter und immer emotionaler und immer ratloser. Dann weiß ich, ich muss mal eben den Raum verlassen und muss mal eben im Zweifelsfall einmal um den Block gehen oder einmal auf dem Klo verschwinden.
Tief durchatmen.
Und zur Besinnung kommen. Also wir gehen dann häufig wirklich in die Eskalation und in die Reflexe dann. Dann werden wir wütend und dann schreien wir das Kind an und dann denken wir ernsthaft, das Kind wolle uns was. Das Kind ist immer abhängig von uns, egal wie gewaltig es auf uns manchmal wirkt, weil wir so ratlos sind.
Also das Buch hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, es zu lesen. Das Gute bei dem Buchtitel ist ja, du kannst ja im Prinzip ganz, ganz viele Folgen machen. Was ich jetzt noch sagen wollte, was ich überhaupt noch sagen wollte, da gibt es ja noch so vieles, was man dazu sagen kann.
Ja, ich habe mit diesem Buch, bin ich einfach meinem Wunsch gefolgt, dass ich mich in so einem Format einmischen möchte. Und eigentlich mit der permanenten Wiederholung der Frage, wollen wir so sein, wie wollen wir denn leben? Wie willst du mit mir und wie will ich mit dir leben? Und ich glaube, bei den ganzen Kämpfereien, die wir im Moment haben und Abschottungen und wir ertragen einander nicht mehr und das führt in den Krieg, im ganz Kleinen wie im ganz Großen. Und das ist extrem gefährlich. Und ich mache mein Leben lang schon gute Erfahrungen damit, auf andere Menschen zuzugehen und zu sagen, hallo, ich bin die Cordula, wer bist du? Ich interessiere mich für dich. Aber all die, die in der Lage sind, Verbindungen miteinander aufzunehmen, haben jetzt eine Aufgabe. Es ist so, ich empfinde das im Moment so, alle Leute, die in sich eine Freundlichkeit empfinden, haben die jetzt nicht mehr nur privat. Geh raus und zeige dich freundlich überall. Ich habe den Eindruck, dass wir jetzt alle raus müssen aus der Passivität. Und wenn mir jetzt jemand sagt, oh ja, dann und dann, am 23. Februar sind Wahlen. Übrigens, alle Leute bitte wählen gehen, eine demokratische Partei. Nicht zu Hause bleiben und sagen, naja, was soll ich denn wählen? Wähl eine demokratische Partei. Es kommt auf jede Stimme an. Und das ist die Zeit. Es kommt jetzt auf jeden Einzelnen an. Das ist ganz, ganz wichtig. Und sag nicht mehr, ja, hoffen wir mal das Beste. Sei du Teil vom Besten. Überleg dir jeden Tag, wo kann ich denn wirken?
War aber ein schönes Schlusswort. Ich danke dir, Cordula. Schön, dass du da warst. Hat mir viel Spaß gemacht.
Ich danke dir sehr für die Einladung.